Liebe Gemeinde, ich grüße euch von hier vorn und ich bringe Grüße von der Gemeinde Sonneberg und meiner Familie. Und ich wurde jetzt kurz gefragt, ob ich noch eine Kindergeschichte habe, und jetzt grübel ich darüber nach, weil ich eigentlich keine habe. Aber eigentlich ist es doch schade. Deshalb machen wir jetzt einfach eine Kindergeschichte. Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft, ob die Kinder da nach vorn kommen. Ja, dann kommt mal nach vorn und ich denke mir mal was aus. Aha, so geht das hier. Gut, als ich so klein war wie ihr, da lebte ich mit meinem Bruder und meiner Schwester zusammen in einer Wohnung und wir schliefen alle zusammen im Schlafzimmer. Und ich muss euch gestehen, wenn Gewitter war, hatte ich immer Angst. Also ich hatte Angst vor dem Gewitter. Und wann immer es gewittert hat und man Angst hat, was macht man da im Bett? Decke überm Kopf und hoffen, dass es bald vorbei ist. Unter der Decke im Sommer wird es meistens ziemlich warm. Auch nicht so schön. Also habe ich langsam angefangen mit Wimmern. Und dann habe ich geweint. Meine Geschwister haben das natürlich irgendwann mitbekommen. Der Thomas weint wieder. Was soll man machen? Die sind aufgestanden. Mitten im Gewitter. Mitten in der Dunkelheit, wenn es so geblitzt hat und gedonnert, sind die aufgestanden und sind zum Zimmer meiner Eltern gelaufen und haben gesagt, Mama, Papa, Herr Thomas weint, könnte nicht kommen. Und dann sind die gekommen und haben sie mich getröstet. Als so kleines Kind habe ich nie verstanden, wie meine Geschwister so mutig sein konnten, mitten in der Nacht beim größten Gewitter aufzustehen und dort zu meinen Eltern zu gehen und mir zu helfen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. In der Bibel haben wir die Geschichte auch heute gehabt vom barmherzigen Samariter. Von einem Menschen, der sich aufmacht, einem anderen zu helfen. Selbst wenn es gefährlich oder sogar ganz schrecklich ist und selbst wenn es Mühe macht. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir solche Menschen sind. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. So ein Mensch zu sein, der sich aufmacht für den anderen, wenn er die Not sieht. Und das fällt uns leider nicht so leicht. Und manchmal, da gehen wir dran vorbei. Gestern erst war ich mit meinen Kindern im Schwimmbad. Und ich war schon eher draußen und sie kamen erst später und ich war draußen und da kam eine Frau mit so einem kleinen Jungen, so etwa so wie ihr. Und der humpelte so, der hatte irgendetwas am Fuß, ob er sich verstaucht hat oder so, das war nicht zu sehen. Und er lehnte sich so auf seine Mutter und sie humpelten so vorbei. Und ich hatte so den Impuls, Mensch, den müsstest du eigentlich helfen. Eigentlich, den Jungen könntest du tragen. Und wisst ihr was? Ich habe es nicht gemacht. Und jetzt ärgere ich mich. Ganz häufig hat man so Stellen im Leben, wo man sich hinterher ärgert, weil man es einfach nicht gemacht hat, das Gute, was man eigentlich hätte tun sollen. Und ich wünsche euch Kinder, dass es euch nicht so geht wie mir. Sondern dass ihr in diesen Momenten, wenn ihr seht, da braucht jemand Hilfe und ihr fühlt, da kann ich was tun, dass ihr mutig seid und es tut, auch wenn es Mühe macht und etwas komisch ist und wenn es vielleicht nicht richtig angenommen wird, egal, es tun, damit man sich nicht hinterher ärgert. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und das war heute eure Geschichte. Ich möchte mit euch ein ganz bekanntes Gleichnis Jesu lesen. Und eine Frage stellen, die uns alle verbindet, egal ob jung oder alt, groß oder klein, Mann oder Frau. Und die Frage ist schwer. Sie heißt, worin besteht der Sinn in meinem Leben? Wann ist mein Leben lebenswert? Ihr könnt gern mit mir aufschlagen, Lukas 15. Lukas 15 und dort die Verse 11 bis 32, ein sehr bekanntes Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Ich lese. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf, kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Worin besteht der Sinn im Leben? Wann ist es lebenswert? Im Gleichnis hören wir von zwei Söhnen. Und der Jüngere meint, er brauche sein Erbteil schon jetzt. Nur wenn er die daraus entstehenden Möglichkeiten zur Verfügung hat, ist sein Leben lebenswert. Und der Vater teilt das Erbe. In manchen Predigten über das Gleichnis wird darauf eingegangen, wie unhöflich oder frech die Bitte des Sohnes ist. Das Erbe bekommt man beim Tod des Vaters. Wenn der Sohn jetzt schon das Erbe will, erklärt er den Vater für tot. Wir spüren also, hinter der Bitte des Sohnes steckt eine unglaubliche Dramatik. Im Text wird die aber überhaupt nicht beleuchtet. Da steht einfach, und der Vater teilt Hab und Gut unter sie. Kein erhobener Zeigefinger, kein Junge bedenke, das steht da nicht. So ist Gott. Bereitwillig teilt er seine Gaben aus, selbst wenn wir ihn dadurch für tot erklären. Wir alle sind heute früh aufgewacht. Wir konnten uns Gedanken über unser Leben machen, Pläne schmieden. Wir hatten Kraft aufzustehen und etwas zu tun. Und wir halten das für vollkommen selbstverständlich. Nur ist es das wirklich? Ist das nicht schon Gabe Gottes, die er an uns verteilt? Kurze Zeit später verlässt nun der Sohn das Vaterhaus. Er zieht in eine andere Welt, eine Welt ohne den Vater. Und jetzt macht er das, was seiner Meinung nach das Leben lebenswert macht. Das, was für ihn Sinn macht. Und dabei wird nicht gekleckert. Nein, er verprasst alles. Und plötzlich ist alles weg. Zurzeit leben etwa 7,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Sie alle leben. Daher müsste doch die Frage, wozu man lebt, hinlänglich gut beantwortet sein. Und doch glaube ich, dass die wenigsten Menschen diese Frage wie aus der Pistole geschossen beantworten könnten. Zuallererst stelle ich fest, dass die Antwort sich permanent verändert. Wenn ich meine Kinder beobachte, dann ändert sie sich täglich. Zurzeit dreht es sich um Tinkerbell, so Feenkostüme. Und das ist unglaublich wichtig. Und letzte Woche war es noch das Einhorn. Unglaublich wichtig. Nun, wenn ich jetzt eure Kinder, die vielleicht etwas größer geworden sind, fragen würde, und ist euch so ein Feenkostüm wichtig, dann würden die sagen, nee. Da ist es vielleicht ein Tablet. Das ist wichtig. Das braucht man. Oder es ist Sport oder gute Noten in der Schule. Das hoffen immer so die Eltern. Und ein paar Jahre später ist es das erste Auto oder eine gute Arbeit oder Reisen oder ein Haus oder die eigene Familie oder die eigene Firma. Und andere sagen, nein, man braucht Freiheit und Selbstbestimmtheit. Alle Generationen sind heute hier vertreten. Und alle haben so Träume und Wunschvorstellungen. Alle arbeiten an irgendeinem Lebenskonzept. Doch die meisten Wünsche erweisen sich, wenn man etwas älter geworden ist, als bedeutungslos. Selbst wenn man sie sich erfüllt hat. Der Traumjob ist im Alltag doch mit Arbeit verbunden. Und die Reise, die ist gemacht. Und die Verantwortung und der Stress mit der eigenen Firma lässt einen nicht mehr ruhig schlafen. Und spätestens am Ende dieser Generationsfolge geht es nur noch um die Gesundheit. Alles andere wird auf einmal bedeutungslos. Gesund sein als Lebensziel. Denn ohne Gesundheit ist das ja mit meiner Freiheit und Selbstbestimmtheit auch ganz schnell vorbei. Dann liege ich vielleicht irgendwo pflegebedürftig im Bett. Was dann? Ich befürchte, wenn ich über mein Leben ernsthaft nachdenke, egal in welchem Alter, bin ich der verlorene Sohn aus dem Gleichnis, der in seine Taschen greift und es ist nichts mehr da. Dieser Moment ist natürlich nicht schön. Also sucht man sich schnell etwas anderes. Vielleicht muss ich etwas schöner sein oder das Auto etwas schneller und wieder springt man auf den nächsten Zug und meint, jetzt fährt man Richtung erfülltes Leben. Jetzt geht's los. Und vielleicht macht man es eine Weile auch ganz richtig gut. Und man macht tolle Erfahrungen und man hat eine schöne Zeit. Und schon wieder ist da das Problem. Es ist Zeit. Es hört auf. Es geht zu Ende. Es ist vorbei. Ich greife in die Taschen und sie sind leer. Aber die Welt ist auf Erfolg gepolt. Scheitern ist nicht erlaubt. Geschweige denn ein Nachdenken im Scheitern. Also schnell wieder ein neues eigenes Erfolgskonzept. Der Sohn in dem Gleichnis, der hängt sich jetzt an einen Bewohner des Landes. Da steht da so richtig schön im Luthertext da, und er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Immer wenn ich das lese, dann denke ich sofort an meine Kinder, die mit erhobenen Händen vor mir stehen und rufen, trag mich. Die Predigt haben jetzt meine Kinder schon häufig gehört und die kennen die Stelle, und jetzt machen sie das noch bewusster, stehen sich hin und sagen, trag mich. Jeden Abend trag mich ins Bett. Egal ob meine 7-jährige Tochter, wird es langsam schwer, aber trag mich. Auf einmal ist für mein Lebensglück und meinen Sinn jemand anderes zuständig. Ganz klassisch ist das der Partner. Und wenn der das nicht hinkriegt, mich glücklich zu machen, na, dann wird schnell der Nächste probiert. Oder mein Lebenssinn besteht in meinen Kindern, und wehe, sie funktionieren nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder der Arzt wird meine Gesundheit schon wieder herstellen. Allein bin ich an meine Grenzen gestoßen, aber der Wunderheiler, der muss das jetzt richten. Im Vers 16 steht aber, niemand gab ihm etwas. Nicht mal den Schweinefraß. Alle meine eigenen Ressourcen habe ich verbraucht und niemand gibt mir etwas. Ich sitze ganz unten bei den Schweinen. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht reich genug. Ich habe die falsche Arbeit, den falschen Partner. Die Kinder gehen ihre eigenen Wege. Und der Arzt sagt, es ist Krebs. Nun, ich als Christ sehe mich nicht sofort in der Rolle des verlorenen Sohnes. Ich weiß ja, dass ich die Frage nach dem Lebenssinn nicht so platt mit Auto, Haus, Reise, Familie beantworten kann. Der verlorene Sohn ist doch eher der Mensch da draußen, ohne Gott. Oder der, der die Gemeinde verlassen hat. Nur ist das so? Lebe ich denn mein Leben in der Verbindung mit Gott auch im Alltag? So dass es offensichtlich ist, dass mein Lebenssinn in ihm besteht? Gehe ich in seinen Wegen oder ist Gott nur der Helfer auf meinen Wegen? Dann denke ich gerade wieder an die Geschichte, die ich euch erzählt habe, von gestern. War das jetzt Gottes Weg, dem Jungen da zu helfen? Und ich bin nicht den Weg gegangen? Ja. Scheinbar bin ich doch der verlorene Sohn. Und mein Lebenssinn besteht doch nicht so sehr in der Verbindung mit Gott, dass ich auf ihn hören würde. Nein, es ist vielleicht doch nur meine eigene Bequemlichkeit, meine Fragen, meine Angst. Gehe ich in Gottes Wegen oder ist Gott nur der Helfer auf meinen Wegen? Nun, Pläne und Wünsche zu haben, ist ja nicht schlecht. Nur hängt daran mein Herz und mein Lebenssinn. Wie sehr ich doch in meinen eigenen Wegen verwurzelt bin, merke ich ja meist erst, wenn sie scheitern. Und dann ist es bei mir als Christ vielleicht doch nur das Haus und die Schulden, um die sich mein Leben dreht. Wann immer ich also merke, dass etwas fehlt in meinem Leben, egal ob materiell, sozial oder auch geistlich, bin ich an der Stelle des verlorenen Sohnes und greife in meine Taschen und es ist nichts da. C.S. Lewis, einer meiner Lieblingsautoren, schrieb einmal diesen Satz: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Genau das erkennt der Sohn in dem Gleichnis auch. Im Vers 17 sagt der Sohn zu sich: Ich will zu meinem Vater gehen. Ja, bei Gott war es besser. In seiner Welt war es besser als in meiner. Und selbst wenn man noch nie bei Gott war, so spürt man doch, wenn Gott das Leben in Fülle ist, dann müsste doch in seiner Nähe auch für mich Fülle sein. Der Sohn sagt nun zu sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Nur aus der Erfahrung der Verlorenheit und der Mittellosigkeit entsteht echte Reue. Ein oberflächliches Wissen über die eigene Sündhaftigkeit führt noch nicht zur wirklichen Umkehr. Sich wirklich einzugestehen, dass man nichts mehr hat und tun kann und vollständig auf Gottes Gnade angewiesen ist, selbst wenn ich schon seit Kind Adventist bin, ist oft eine schwere Sache. Echte Reue ist von außen schwer zu erkennen. Und wir sollten uns davor hüten, sie bei anderen beurteilen zu wollen. Sie ist eine Sache zwischen mir und Gott. Hier in dem Gleichnis sehen wir, dass die echte Reue den verlorenen Sohn bewegt. Er entschließt sich, zu seinem Vater zu gehen und macht sich auf. Die Reue, von der dieses Gleichnis spricht, ist in erster Linie eine Umkehr zu einer Person, zu Gott. Es ist nicht so sehr eine Reue in Dingen. Ich habe jenes oder dieses habe ich falsch gemacht. Der Sohn sagt ja nicht, ich war zu verschwenderisch mit meinem Geld, das mache ich jetzt anders. Oder ich hätte das und das mir halt nicht kaufen sollen, gut, das mache ich jetzt nicht mehr. Das finden wir ja nicht im Text. Nein, unsere Sünde ist zuallererst eine Beziehungssünde gegen Gott. Deshalb ist echte Reue eine Umkehr in die Beziehung zu Gott. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir von Buße reden. Ich habe nicht nur irgendetwas Konkretes falsch gemacht, sondern ich möchte wieder zu Gott, zum Vater. Der Sohn macht sich nun auf. Und das Fantastische kommt jetzt in Vers 20. Als er aber noch weit entfernt war, da sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was sagt das über Gott? Gott wartet nicht im gepflegten, weit entfernten Haus auf mich, sondern er sieht meine Umkehr schon von Weitem. Sobald in meinem Herzen der Entschluss zur Umkehr entsteht, ich meinen Blick wieder hin zu Gott wende, ist er da. Gott ist nicht der abwartende, distanzierte Despot, der den Sohn erstmal kommen lässt. Der soll zuerst noch durch den dunklen Wald, sich den Hügel raufkämpfen, über das verschlossene Gartentor klettern und noch 10 Minuten vor der Tür im Regen stehen. Seine Umkehr darf ja nicht so leicht sein. Vielleicht denke ich so manchmal von Gott. Und dann mache ich meine Reue zu einer geistlichen Leistung, die ich erst mal erbringen muss, damit Gott mich wieder aufnehmen kann. Und dann muss ich mich geißeln. Und dann muss ich ein bisschen leiden, damit meine Reue doch sichtbar wird. Aber Gott ist viel barmherziger, als ich denke. Im Text steht, dass Gott mich in die Arme schließt und mich küsst. Ich habe noch gar keine Abbitte geleistet. Ich habe mich nur Gott zugewandt. Und schon überhäuft er mich mit seiner Güte. Das mit dem Küssen geht ja nicht aus der Entfernung. Das kennt ihr ja. Gott kommt uns so nah. Sobald wir nur uns wieder ihm zuwenden und noch gar nichts gesagt haben, steht er schon so nah, zum Küssen nah. Und dann beginnt der Sohn seinen Text aufzusagen, den er sich vorgenommen hat. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Das Schuldbekenntnis ist schon eine wichtige Sache. Für mich.
Es bringt mir Frieden mit Gott. Es versöhnt mich mit Gott. Der Vater im Gleichnis geht darauf überhaupt nicht ein. Er muss nicht überzeugt werden. Wenn man nun genau liest, fällt einem auf, dass der Sohn eigentlich noch mehr sagen wollte. Er wolle als Tagelöhner von nun an im Hause seines Vaters arbeiten. Das ist sein Plan. Sein Plan der Wiedergutmachung, der Resozialisierung. Und ehrlich gesagt, so denke ich doch als Mensch. Das ist die Art der Gerechtigkeit, die mir vertraut ist. Habe ich etwas ausgefressen, dann bekomme ich aufgrund der christlichen Nächstenliebe die Chance zum Neuanfang. Okay, aber wieder von unten. Ich darf mich dann wieder hocharbeiten. Ja. Ist ja auch verständlich. Ich muss ja erstmal beweisen, dass ich mich gebessert habe. Also zuerst Tagelöhner, dann vielleicht Knecht, dann Vorarbeiter und so weiter und so weiter. Und bei Jahren guter Führung, wo ich gezeigt habe, dass ich diesmal kapiert habe, da komme ich vielleicht wieder beim Sohn an. Aber beim Lesen dieses Gleichnisses gewinne ich den Eindruck, der Vater in seiner herzlichen Umarmung und Freude lässt den Sohn gar nicht ausreden. Er will von dem Plan des Sohnes gar nichts hören, denn er verfolgt seinen eigenen Plan. Und der heißt vollständige Barmherzigkeit, überwältigende Güte. Im Text steht, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell irgendein Gewand, nein, das beste Gewand, und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Vor einem Moment war der Sohn noch der Verlorene. In Dreck und Schande, in der Gottesferne, hungernd und frierend. Und im nächsten Moment ist er umkleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit, eingesetzt in die Sohnschaft mit Siegelring und ein Freudenfest beginnt. Das ist Gottes Vorstellung von Versöhnung, von der Wiederherstellung von Beziehungen. Das ist seine Gnade und Barmherzigkeit. Und sie beschämt mich. Denn sie ist viel, viel größer, als ich nur ansatzweise zu hoffen glaubte. Nun geht es weiter im Text. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Nun kommt der ältere Sohn von der Arbeit zurück. Der, der im Hause des Vaters geblieben ist. Der, der den Reichtum des Vaters erhalten und gemehrt hat. Der, der vielleicht heute den ganzen Tag auf dem Feld Unkraut gejätet hat, gepflanzt und bewässert. Der kommt nach Hause. Und im Hause des Vaters wird getanzt, gesungen und gelacht. Nur er hat geschuftet und keiner hat ihm Bescheid gegeben. Das Fest ist schon im vollen Gange und dann auch ausgerechnet für den jüngeren Bruder. Der, der alles verschwendet, vergeigt und versoffen hat. Und dann ist auch noch das Kalb geschlachtet. Vielleicht hat er es mühsam gemästet und keiner hat ihn gefragt. Da wurde er zornig. Und ich kann das gut nachvollziehen. Mein menschliches Gerechtigkeitsempfinden ist da schwer verletzt. Da gehe ich nicht hin. Wie häufig sage ich diesen Satz? Nee, da gehe ich nicht hin. Und wieder kommt der Vater ihm entgegen. So ist Gott. Wieder kommt Gott uns entgegen. Er kommt zu dem älteren Sohn heraus und bittet ihn, komm doch. Und Vers 29 und 30 antwortet nun der Sohn, er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn, nicht mein Bruder, sondern nur noch dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Was offenbart das? Diese Antwort. Jahrzehntelang aufgestaute Vorwürfe, Selbstherrlichkeit und Anklagen brechen da aus ihm heraus. Was offenbart diese Antwort über das Wesen des älteren Sohnes? Er ist zerfressen von Neid und Zorn. All sein Tun ist Werksgerechtigkeit, um vor seinem Vater gut dazustehen. Jedenfalls ist nichts vom Wesen des Vaters in ihm. Wäre es nicht tragisch, wenn ich mich Gott gegenüber genauso verhalten würde? Jahrelang bin ich in deine Gemeinde gegangen. Ich habe die Bibel studiert und ich habe immer versucht, alles richtig zu machen. Ich habe mir den Rücken krumm gemacht, bis er schmerzt. Mir nächtelang Gedanken gemacht über die Zukunft und. Aber von deinen versprochenen Segnungen ist bei mir nichts angekommen. Keine Freude, kein Friede, keine Heilsgewissheit. Und jetzt kommt da einer dahergelaufen, der alles falsch gemacht hat und nur weil er jetzt ins Vaterhaus zurückgefunden hat, wird er überhäuft mit Segnungen, fröhlich, tanzend und sorglos lebt er jetzt. Die Antwort des Vaters ist verblüffend einfach und zeigt mir wieder, wie Gott ist. Da kommen keine Rechtfertigungen, kein Zurechtstutzen, alles das, was man so menschlich tun würde. Ihm den Kopf waschen. Nein, Gottes Antwort ist, du warst immer bei mir. Was meinst, das ist dein. Du darfst auch fröhlich sein. Du darfst das nutzen. Du darfst das haben. Dein Bruder, der war verloren. Der hatte das nicht. Jetzt lebt er wieder. Jetzt ist er wieder da. Das heißt, der ältere Sohn, der hätte schon jeden Tag feiern können. Der hätte feiern dürfen, fröhlich sein dürfen und sich erfreuen dürfen an den Segnungen des Vaters. Aber wie häufig ist man so blind für die Segnungen Gottes im eigenen Leben und guckt nur auf das, was man vermeintlich nicht hat, was man noch braucht und nimmt das Gute gar nicht wahr. Und er freut sich nicht an dem Frieden, den wir haben. Und freut sich nicht an der Familie, die man hat. Ja, da gibt es auch Probleme. Aber man freut sich nicht, weil man die Probleme nur sieht. Man sieht Gottes Segnungen gar nicht. Man ist scheinbar immer nur am Arbeiten. Dass es noch besser ist. Wir müssen noch was verändern und besser machen. Und dann wird gearbeitet und geschuftet. Und ja, den ganzen Tag hat dann geschuftet und sich nicht gefreut. Gott hat uns doch in Jesus schon alles geschenkt. Alles geschenkt. Im Glauben darf ich doch jetzt schon in seiner Welt leben. Ich darf ihm alles anvertrauen, denn er sorgt ja für mich. Meine Schuld oder meine Sorgen, alles zu ihm. Er soll sich doch kümmern um meine Kinder. Um meine Gemeinde. Ich kann doch da eh nichts tun. Ich habe doch eh leere Taschen. Ich habe doch nur Vertrauen in Gott. Und gerade weil ich das habe, möchte ich unbekümmert leben. Und darf ich unbekümmert leben. In der Gewissheit, dass Gott alles in seiner Hand hält. Vielleicht bekommt dadurch mein Leben eine unübertroffene Strahlkraft von Gottes Güte und wird auf einmal anziehend für andere Menschen, die sich wundern und sich fragen, wie kann der in der Situation so fröhlich sein. Hier in dieser verrückten Welt kann der gelassen und fröhlich sein. Weil ich in der Welt meines Vaters lebe. Deshalb kann ich das. Vielleicht ist das die Ausstrahlung, die andere Menschen berührt und zu Gott zieht. Bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da kann man viel von den beiden Söhnen lernen. Und man kann über sie nachdenken und Vergleiche anstellen zu seinem eigenen Leben. Alles gut und alles schön. Das Wichtigste am Ende ist aber nicht herauszufinden, was die Söhne alles falsch oder richtig gemacht haben, sondern Jesus möchte uns etwas anderes damit als allererstes aussagen. Und manchmal überlesen wir das. Das steht nämlich am Anfang des Kapitels, in den Versen 1 und 2. Da erfahren wir, warum Jesus diese Gleichnisse sagt, was er eigentlich als allererstes damit ausdrücken will. Und da lesen wir, und es nahten sich ihm Jesus allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und dann folgen die drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, Groschen und dem verlorenen Sohn. Jesus möchte also zuallererst etwas über Gottes Wesen aussagen. Gott nimmt mich Sünder an und isst mit mir. Punkt. Gott nimmt mich Sünder an und isst mit mir, einfach weil er sich freut, wenn ich mich zu ihm wende. Mich einfach nur zu ihm wende. Herr, hilf. Nichts mag er mehr, als mich mit seinem Erbarmen zu überschütten. Ich soll und darf sein Kind sein. Punkt. Darum ist das Ziel meines Lebens, heute und an jedem neuen Tag, ich will mich Gott zuwenden. Ich möchte mich Gott zuwenden. Das soll mein Ziel sein. Ich möchte mich ihm zuwenden, ich möchte mich aufmachen, ich möchte bei ihm sein. Das wünsche ich euch und uns als Gemeinde und mir persönlich. Aufmachen zu Gott, bei ihm sein. Amen.